Dankeschön. Darf ich mir irgend so ein Ding da greifen? Einfach um meine schwere Bibel dahin zu legen. Pass auf mit dem. Genau. Dankeschön. Ich bleibe jetzt gerade mal hier oben. Ich komme nachher wieder runter. Du hast vorhin gesprochen über Johannes 10,10, weil heute das ja eine Losung ist. Und ich fand eigentlich, hey cool, das ist die steile Vorlage. Ich lese euch Johannes 10,10 mal ganz vor. Da beginnt nämlich, der Dieb kommt, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Und dann sagt Jesus sein Gegenprogramm, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und es im Überfluss habt. Und ich finde, nichts kann besser beschreiben, was der Job von Jesus, was der Auftrag von Jesus ist. Es gibt ein System auf dieser Erde, die macht krank, die macht kaputt, das macht arm, das macht verlassen, das macht fertig, das zerstört uns, es möchte uns in den Griff kriegen. Und das steckt hinter all dem Bösen. Und wenn jemand sagt, du machst es dir einfach, nee, ich kann es nicht komplizierter machen, weil es einfach so ist. Klar sind die Menschen die Täter, aber dahinter steckt ein böses System. Und das System hat ein Ziel, dich zu zerstören. Es hat ein Ziel, dich kaputt zu machen, dein Leben aussichtslos zu machen, total zu versanden und dich auf Grund laufen zu lassen. Und dieses System ist in dieser Welt. Und in dieses System hat Gott seinen Sohn gesandt, Jesus Christus. Und er hat gesagt, ich will dieses System ändern. Ich will nämlich, bin gekommen, damit ihr Leben habt und es nicht nur ein bisschen habt, sondern vollständiger Überfluss. Und für mich war immer faszinierend, dass Jesus, es hätte ja gereicht, dass Jesus gesagt hätte, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt. Ich meine, sorry, also es hätte doch irgendwie gereicht. Dann hätte sich jeder so seinen Kuchen rausgeschnitten, gut. Und dann geht er hin und sagt, aber Leben im Überfluss. Er betont noch, dass es nicht ein kärgliches Leben, ein Leben ist, was sich so christlich dahinschleicht, was so derb ist, was so langweilig ist und wir alle hoffen, dass wir irgendwie schnell in den Himmel kommen, weil da ist ja alles gut. Sondern Jesus ist auf diese Erde gekommen, damit das Leben auf dieser Erde gut wird. Das ist immer so, und ich finde uns Kinder Gottes manchmal, also die Leute, die Jesus nachlaufen, finde ich manchmal so ein bisschen betriebsblind an der Stelle. Wir haben das nicht kapiert, wir haben das nicht verstanden, wir geben uns mit so wenig zufrieden. Und eine zweite Stelle, die ich reinbringen will, ist eine Stelle, die werde ich nicht vorlesen, aber ich gehe mal davon aus, dass der Hauptanteil der Menschen, die heute hier sind, die kennt und ich erzähle kurz die Geschichte. Es ist einfach so, Jesus kommt in seiner Tätigkeit in Galiläa, kommt er mit seinen Jüngern auf die andere Seite des See Genezareth, ist er rübergefahren, das ist ja bloß eine Pfütze, es ist also wirklich ein kleiner See, der ist heute 14 Kilometer lang und was weiß ich, 6 Kilometer, 7 Kilometer breit, also ist nicht wirklich aufsehenserregend. Und er fährt auf die andere Seite, weil er sich eigentlich distanzieren will von den vielen Leuten. Überall, wo er zu der Zeit hinkam, liefen die Leute zusammen, weil von ihm ging Kraft und Leben aus. Und die Jünger hatte er gerade ausgesandt, die kommen nach ihrem ersten Missionstrip zurück, total energetisch aufgeladen, weil sie haben gesehen, dass die Leute geheilt werden und befreit werden und so weiter. Das ist richtiger Hammer. Und dann sagt er, hopp, pass mal auf, wir gehen jetzt mal auf die Seite, machen mal ein bisschen Pause. Und fahren dann auf die andere Seite des See Genezareth, kommen drüben an und stellen fest, wie beim Fuchs und Igel, ne? Kennt die Story? Beim Hase und Igel, ne? Bin schon da. Und die Leute waren schon da, weil sie mitgekriegt haben, der fährt auf die andere Seite, haben sich da zusammengezogen. Und Jesus steigt aus, guckt sich die Leute an und bricht in Tränen aus, weil er sieht, dass das Menschen sind, die aussehen wie eine Schafherde ohne Hirte. Keiner guckt nach ihnen, keiner will sich wirklich investieren in ihr Leben. Den Leuten ist es egal, wie krank die anderen sind. Den Leuten ist es egal, wie kaputt sie sind. Den Leuten ist es egal, wie es ihnen geht. Und Jesus bricht darüber in Tränen aus. Und das hat natürlich, wenn man das jetzt theologisch aufdröselt, hat das eine theologische Rücklinie. Nämlich in Hesekiel 34 steht schon drin, da geht Gott mit den Obersten des Volkes Israels hart ins Gericht und sagt, ihr seid Hirten, die sich nur selber den Bauch pinseln. Ihr seid Hirten, die eigentlich nur um euch selbst besorgt seid. Ihr seid Hirten, die nur macht, damit es euch gut geht. Aber die Kranken heilt ihr nicht, das, was verloren ist, sucht ihr nicht und den Armen tröstet ihr nicht. Ihr kümmert euch eigentlich einen Dreck um die Leute. Und dann sagt Gott in Hesekiel 34, also 700 Jahre vor Christus geschrieben, das Buch, sagt Gott in diesem Dings, ich werde mir einen Hirten erwecken, der wird sich um die Leute kümmern. Und jetzt sind wir hier wieder in Johannes 10, Vers 10, da sagt Jesus, ich bin gekommen, um euch Leben zu geben im Überfluss. Und ein paar Verse weiter, Vers 14 oder so, sagt er, ich bin der gute Hirte, ich gebe mein Leben für die Leute. Und er erfüllt damit eigentlich diese Prophezeiung von dem Prophet Hesekiel aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. in sich und sagt, ich bin dieser Hirte. Mir macht's was aus, wie es den Leuten geht. Ich weine, wenn ich Trauer sehe. Jesus, es gibt keinen Menschen, der Scheiße durchlebt und Jesus ist nicht bei ihm. Auf dieser ganzen Erde nicht. Ich habe das miterlebt. Ich habe das miterlebt, wenn ich in den Slums in Indien war. Ich habe nirgendwo eine größere Präsenz der Gegenwart Gottes gespürt als in den Slums. Ich kann mich erinnern, wir sind in Uganda sind wir in den Slum gegangen. Das war so ein bisschen berüchtigter Slum. Da sagte man, ja, da geht nicht mal die Polizei rein. Und wir kennen da eine Frau, die macht da seit 14 Jahren Waisenhäuser und deren Kids kommen alle aus dem Slum und die haben dann unsere Wache, also die haben uns geschützt. Die kannten ja alle und haben gesagt, die Leute sind in Ordnung, lass die in Ruhe. Und dann waren wir in so einem komischen Hof gestanden, da wo die den Hu erhitzt haben und die Nase drüber gehalten haben und so Zeug. Also wir waren alle stoned. Und da saß eine Frau in der Ecke, die hieß Mama Regina, hieß die. Und die war halbseitig, linksseitig querschnittsgelähmt durch einen Schlaganfall. Und was macht man als verzweifelter Christ, wenn man nicht weiter weiß? Man betet. Also haben wir es gemacht, Hand aufgelegt, ihr die Hand auf den Kopf und die Frau ist vollständig hergestellt worden. Jeder in dem Slum weiß, dass Mama Regina von Gott geheilt ist und wieder laufen kann und alles weg ist, was der Schlaganfall geraubt hat. Das ist, was Jesus macht. Er ist der gute Hirte. Er ist derjenige, dem es wirklich interessiert, wie es dir geht. Kannst dich noch so lange ins Koma pinsen, Jesus weiß, wie es dir geht. Der weiß ganz genau, wie dir es geht. Und der will dir begegnen. Und er ist der gute Hirte. Jetzt gibt es nur ein Problem. Jesus ist nicht räumlich immer verfügbar im Moment. Ja, das ist das Problem. Und deswegen gibt es eine zweite Geschichte, die ich euch so ans Herz legen wollte. Das ist die Geschichte, nachdem Jesus nämlich diese große Gruppe sieht und sieht, dass das eine Gruppe ist, die keinen Hirten haben und er dann die alle heilt und lehrt. Das Lehren macht er etwas intensiv. Wir sind da ein bisschen schwach auf der Brust geworden. Er lehrt sie nämlich die nächsten 3 Tage. Also kannst du dir vorstellen, 3 Tage Powerpredigt, nichts anderes als das Wort Gottes, am Stück. So sehr, dass die Jünger dann kommen, es ist immer ganz witzig, die Jünger wissen ja dann immer besser, wie der Herr, was Sache ist, sagen, hey, du Herr, willst du, dass sie sterben? Und dann antwortet Jesus ihnen, und dieser Satz, der Gräb hat sich tief in mein Herz gegraben, Jesus dreht sich um und sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und ich finde, das hat Jesus nicht nur so irdisch gemeint, gib ihnen zu essen. Die haben ja auch natürlich zuerst irdisch verstanden, haben gesagt, hey, wir haben nichts, wir wissen, dass da ein Junge ist, der hat noch sein Frühstück bei sich, 5 etwas ältere Tortillas und 2 Fische. Ja. Dann sagt Jesus, okay, langt, bring her. Und legt seine Hände drauf, betet und am Schluss wissen wir, ungefähr 15.000 Leute wurden satt. Sagst du, nee, 5.000, doch, es waren nur die Männer wurden gezählt, aber Frauen waren garantiert dabei und mehr als Männer in der Regel und Kinder auch. Also ungefähr 15.000 Leute. 5 Brote, 2 Fische. Und Jesus gibt den Auftrag, den Menschen in dieser Welt zu essen zu geben, uns. Gibt ihr ihnen zu essen. Weil Jesus ist gerade nicht verfügbar, der ist nur verfügbar, wenn wir hingehen. Und das ist der gleiche Jesus, der das gleiche Programm hat, wie schon immer. Dass Menschen Leben haben in Überfluss. Und ich bin bekannt dafür, dass ich viel über Heilung rede. Und manche Leute sagen, ja, Heilung, weiß nicht genau und überhaupt und ist das noch und so. Also ich will dir mal sagen, vergesst doch einfach mal Heilung. Du kommst nicht davor herum, endlich mal aufzuhören, über dich selbst nachzudenken und mal nachzudenken über die Menschen, die um dich herum sind. In der Regel geht es denen nämlich noch viel dreckiger als dir. Und die haben noch viel weniger Hoffnung als du. Und wenn du dich nicht darauf einlassen kannst, dass Gott dich heilt, okay, bleib krank. Weißt du, fällt im Himmel kein Nagel von der Wand. Du kannst das annehmen, was Gott für dich hat und du kannst es auch sein lassen. Aber was du nicht kannst, ist, wenn du Jesus nachfolgst, du kannst die anderen nicht außer Acht lassen, denn es ist sein Job, den er uns gegeben hat. Er hat gesagt, geht ihr hin an die Hecken und Zäune, legt ihr Hände auf und betet für die Kranken. Was hat er gesagt? Hat gesagt, macht die Kranken gesund, treibt die Dämonen aus und verkündigt ihnen das Evangelium, bringt ihnen alles bei, was ich euch beigebracht habe. Und das können wir nicht einfach abschütteln. Und wenn das bei dir Druck erzeugt, dreh dich um, dann zieht's dich. Und weil Druck ist ein Gefühl. Das Wort Gottes, der macht, sagt das nicht, um dich zu drücken. Der sagt es dir, um den Weg zu zeigen. Und die Dinge sind nicht kompliziert, die sind ziemlich einfach. Ich habe so oft erlebt, dass Gott Menschen heilt, durch Menschen, die noch nie geheilt haben. Ich war in der Gemeinde vor nicht langer Zeit, es war noch war in diesem Sommer irgendwann, war ich in der Gemeinde und da war eine Frau, die hatte gerade eine Woche zuvor einen Unfall gehabt. Irgendein Auto hat sie halt mitgenommen im Fahrrad. Und die kam dann halt mit Prothetik da, also die hatte so eine Schiene und Krücken und Arm und Schoner und ging ihr nicht gut und so. Und dann habe ich gesagt, am Schluss vom Gottesdienst, habe ich gesagt, ich möchte genau die Person hier in diesem Gottesdienst haben, die die erfolgloseste Heilungsperson ist ever. Die noch nie was erlebt hat, die sich nichts zutraut, soll mal bitte vorkommen. Und dann kam eine Frau, so um die 60 rum, und sagt, ich habe noch nichts los. Und ich sage, pass auf, wir machen jetzt die Frau gesund. Und dann hat der Frau die Hände aufgelegt und dann hat sie erstmal das christliche Programm, also normalerweise ging dann erstmal so christlich so, Amen. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt beten wir nochmal. Und dann haben wir so ganz langsam und ganz einfach gebetet und haben den Heiligen Geist eingeladen. Und dann hat die Frau angefangen, das war echt witzig, die hat dann so den ersten Schritt gemacht und man konnte echt merken, die wollte keine Schmerzen haben, so Vermeidungsschritt. So. Und dann plötzlich guckt die alle so an und denkt, ja. Ja, und dann hat sie die Schiene ausgezogen und dann ist er gelaufen ohne und dann war das alles weg. Warum? Jesus heilt halt. Er ist der Heiler und der ist in jedem von uns, der an ihn glaubt. So einfach ist das, ist nicht so schwer. Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, wir schulden allen Menschen eine Jesus-Begegnung. Und ich finde den Satz ziemlich gut. Jeden Menschen, den wir treffen, schulden wir eine Begegnung mit Jesus. Was ich darunter verstehe, ich war unterwegs und ich wollte Kaffee trinken, weil ich sehr gerne Kaffee trinke. Und bin dann in die Tankstelle rein, das war so eine Misch aus Diners und Tankstelle und dann bin ich rein, habe meinen Kaffee bestellt, da war so eine liebe Frau gestanden und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt hier so stehe, kann ich sie ja mal was fragen. Dann habe ich gesagt, hallo, ich hätte mal eine Frage an Sie. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, angenommen es gäbe Gott und Sie hätten einen Wunsch frei, was würden Sie sich wünschen? Ich war natürlich etwas überrascht von der Frage, hat mich dann angeguckt und dann hat sie gemeint, ich würde gern vergessen und vergeben. Dann war ich natürlich ein bisschen perplex und gesagt, wow. Habe ich gesagt, ja, wie? Sagt sie, ja, mein Onkel hat mich vergewaltigt und ich würde dem gerne vergeben und vergessen können. Habe ich gesagt, super Sache, können wir was machen? Geben Sie mir mal Ihre Hand. Da habe ich so über die Kasse rübergeleitet, habe Ihre Hand genommen. Hab gesagt, komm, Heiliger Geist. Und interessanterweise, der Heilige Geist hört auf seinem Namen, ne? Der kommt. Der kam dann und du konntest so sehen, dann kam ihre Kollegin, hat so geguckt, was machen wir denn da? Die hatte eigentlich meinen Kaffee zu machen, kam da. Und dann habe ich für sie so gebetet und dann hat sich auch herausgestellt, dass sie schon an Gott glaubt. Deswegen war die Frage auch schon in diese Richtung, ja. Und dann war die total berührt, dass Gott hier in ihrer Arbeitsstelle ihr begegnet und ihr hilft. Und dann hat Gott mir ein Wort für sie gegeben, ein Wort, was ich normalerweise niemandem rate. Aber das war so klar, dachte so klar, das habe ich so klar gehört, habe ich gesagt, du, ich mache dir einen Vorschlag, geh weg, kauf ein Geschenk und schenk deinem Onkel dieses Geschenk, damit du frei von ihm bist. Weil Jesus hat gesagt, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Und genau das hat sie gemacht. Dann bin ich halt raus mit meinem Kaffee, war eine schöne Geschichte, bin raus mit meinem Kaffee, komme an meinem Auto an, ich hatte jemanden, der mich fährt und stell fest, ich war wieder mal sehr egoistisch, ich habe nur an meinen Kaffee gedacht. Dann meinte er, und meiner? Dann sage ich, mit Milch und Zucker bin ich nochmal zurück. Jetzt war die Kollegin da, die andere war gerade am Machen. Und dann habe ich gesagt, hallo, ich bin zurück, ich brauche noch einen Kaffee. Sagte sie, ja. Dann habe ich gesagt, hast du das Gespräch so mitgekriegt? Hat sie gemeint, ja. Da habe ich gesagt, sag mal, kennst du schon Jesus? Meint sie, nee. Da habe ich gesagt, du hast es doch so gerade eben mitgekriegt. Könntest du dir vorstellen, Jesus in dein Herz aufzunehmen? Meint sie, ja, ich würde das gern machen. Dann habe ich einfach meine Hand wieder über die Theke gereicht, habe mit ihr ein einfaches Gebet gesprochen, über das Jesus in ihr Herz kommt, dass Jesus in ihr der Hirte wird, in ihr das Licht macht. Die hat es nachgesprochen. war total berührt von Gott, Gegenwart Gottes war auf ihr. Und ich habe gesagt, du weißt, du hast eine Kollegin, du hast Glück, du hast eine Kollegin, die weiß schon, wo eine Gemeinde wohnt. Geh doch einfach mal mit. 2 Kaffee kaufen. 2 Menschen sind Jesus begegnet. In einer alltagsüblichen Situation. Das ist wirklich nicht schwer, Leute. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Leute denken, du bist ein Idiot. Und ich sage dir eins, du bist eh ein Idiot. Idiot heißt unwissend. Und wer von sich behauptet denn, dass er wissend sei? Hä? Schlimmer kann es nicht kommen. Aber die Menschen erleben plötzlich Leute, die das mit ihrem Glauben ernst nehmen, die bereit sind, ihre 2 Fische und 5 Brote zu nehmen und Gott zu vertrauen, dass er daraus Futter für alle macht. Ich war hier bei Roller, ihr kennt ja alle Roller. Ja? Und Roller, es gibt manchmal so richtig schön steile Vorlagen, wo man also sagt, hey, danke Gott, die hast du bereitet. Ne? Also wir standen da bei Roller, wollten zahlen, ne? Und Kasse, wisst ihr ja immer so Kassenatmosphäre. Und dann meinte die eine, oh, hey, ich habe immer so Rückenschmerzen, das bringt mich um. Sag ich, haben Sie das immer? Das ist ja dann die Einstieg. Und die sagt, plötzlich nimmt jemand Notiz von ihr. Ne? Ja. Sag ich, wissen Sie, ich kann Ihnen natürlich jetzt nicht schnell alles erklären, aber ich kann jetzt kurz mal für Sie beten. Wäre das okay für Sie? Guckt sie so. Warte, die 2 Sekunden. Ist der verrückt oder was soll ich jetzt machen? Und dann gibt sie mir ihre Hand und dann habe ich einfach für sie gebetet. Und oh Gott, und die war so begeistert davon, dass ein Mensch, ich glaube, sie war wirklich nicht gläubig, sie wusste nicht, was ich da wirklich mache. Aber die war so begeistert, dass es einen Menschen etwas interessiert hat, wie es ihr geht. Und hinten dran die Leute alle so, was macht der vorne? Ja? Aber es ist coole, coole Geschichte. Jesus im Roller. Ja, gibt's doch gar nicht. Wisst ihr, was ich meine? Gebt ihr ihnen zu essen. Weil Jesus ist gekommen, damit die Menschen Leben haben und Überfluss. Und wie gesagt, es geht gar nicht um Heilung. Es geht darum, den Menschen Jesus nahe zu bringen. Es geht darum, dass Jesus in die Situationen eingreift. Und ich habe so viele irre Storys erlebt. Ich kann tagelang Storys erzählen, weil Jesus einfach unglaublich ist. Und ich kann nicht heilen, ich kann es immer noch nicht. Ich bin schon so lange mit ihm zusammen, aber ich kann es immer noch nicht. Und ich werde es wahrscheinlich nie lernen, aber er kann heilen und er heilt die Leute immer wieder. Und ich bin fasziniert, ihm zuzuschauen, wie er das hinkriegt. Was ich ihm zur Verfügung stelle, ist meine Hand, meine Füße und mein Mund. Also der Rest ist er. Ne? Und das ist cool, es macht Spaß. Ja, so im Wesentlichen. Ich wollte euch eigentlich so eine PowerPoint zeigen, die spare ich mir. Das war eigentlich das Wesentliche, was ich euch sagen wollte. Ich möchte euch einladen, dass ihr den Menschen eine Jesusbegegnung verschafft. Ich erzähle euch noch 2 Storys, einverstanden? Und dann machen wir das. Dann tun wir das einfach miteinander und verschaffen den Leuten hier in diesem Raum eine Jesus-Begegnung. Das geht nämlich ganz einfach. Also ich habe an meiner Arbeit, ich bin eigentlich Augenoptikermeister und nichts anderes. Ja? Staatlich geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister ist meine Berufsbezeichnung. Und ich habe in dieser Tätigkeit habe ich 2 Geschäfte gegründet und da war ich dann halt immer zugange. Und was dann passiert ist, war einfach, dass meine Kollegen sich für Jesus entschieden haben. Das war halt einfach so. Es lag daran, dass ich mich entschuldigt habe für meine blöden Verhaltensweisen und lag daran, dass ich morgens gebetet habe, wenn sie im Raum waren und sie gemerkt haben, der Typ ist zwar bekloppt, aber echt. Und dann hatte ich auch eine Kollegin, meistens habe ich natürlich ganz normale Leute eingestellt. Und dann hatte ich eine Kollegin, die war halt zu dem Zeitpunkt noch nicht an Jesus gläubig und die kommt eines Tages und erzählt irgendwas von Schmerzen in der Schulter oder sowas. Und mein Kollege, der war schon gläubig, der hat gelernt gehabt, hey, wir beten für die Kranken. Er hin hat gesagt, du pass mal auf, ich kann dir was anbieten, ich bete für dich. So, darf ich mal meine Hand auf deine Schulter legen? So. Und dann hat er für sie gebetet und hat gemeint, ja, war noch nicht gleich weg. Und meinte, ja, vielleicht kommt die Heilung ja noch ein bisschen später, ist alles gut ausgebildet, so. Wissen die Leute Bescheid. Aber die hat gemeint, nee, ich brauche einen Arzt und ist dann zum Arzt gegangen. Ja, und der Arzt hat dann auch sofort gewusst, was es ist. Es ist eine verrenkte Schulter und hat ihr dann mal kräftig dran gezogen. Hat einen kleinen Fehler gemacht, hat bei der Gelegenheit die Kapsel oben angerissen. Jetzt hatte sie richtige Schmerzen. Und zwar so richtig, richtig. Naja, dann hat er gesagt, super, ich habe hier ein tolles Medikament, wir nennen jetzt nicht den Namen, ja, nimm doch mal das. Naja, sie hat dann fleißig das Medikament genommen, 2 Wochen später, Schmerzen waren weg. Klar, super, ist jetzt nicht so eine tolle Ausgangslage, hat halt so nicht so geklappt, wie wir gehofft hatten, ja. Ja, und jetzt war das Problem, sie bekam dann plötzlich Stress, weil dieses Medikament ist nämlich auf ihre Nieren gegangen. Und dann ging sie zum Arzt und der Arzt, der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil sie hatte bereits beidseitiges Nierenversagen, das eine 100%, die andere 90%iges Nierenversagen. Weil sie war scheinbar in irgendeiner Form allergisch gegen dieses Medikament und das hat ihr die Nierenfunktion völlig flachgelegt. So, jetzt hatten wir ein dickes Problem. Was haben wir gemacht? Natürlich Hände aufgelegt und gebetet. Und wir haben dann die Erfahrung gemacht, so die ersten 3, 4 Gebete mit ihr, jedes Mal, wenn wir gebetet haben, hat sich es eigentlich verschlimmert. Kam dann zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, sag mal lieber Gott, könntest du mir gerade mal sagen, auf welcher Seite bist du eigentlich? Bist du jetzt bei mir oder was machst du denn da? Also ich war irgendwie etwas besorgt, weil die ist nicht gläubig, was soll die denken? Also kennt ja so dieses ganze Karussell, was dann anfängt sich zu drehen in unserem Kopf. Und dann habe ich gedacht, okay, cool, naja, dann lade ich sie halt mal zu mir nach Hause ein. Vielleicht kann man da besser beten. Dann habe ich gesagt, komm mal mit, Mädel, komm mal mit nach Hause. Und zu meiner Überraschung kam die mit und dann plötzlich bei uns in der Küche, wir haben mit ihr, meine Frau und ich haben mit ihr geredet so ein bisschen und plötzlich sagt sie, ja, sie will Jesus annehmen. Also, Moment. Jedes Mal, wenn wir in all unserem Mut gebetet haben, hat die Frau eigentlich erlebt, dass es nicht funktioniert. Ja? Wie sie sehen sie nichts. Und jetzt will die Jesus ihr Leben übergeben? Na gut, haben wir für sie gebeten, haben wir gedacht, jetzt nimmt sie Jesus an, jetzt muss das heilen. Weil die Ärzte haben jetzt schon gesprochen, ja, die eine Niere werden wir entfernen, die andere werden sie regelmäßig Dialyse machen. Sie war dann schon ständig bei der Dialyse, wir werden dann Dialyse machen. Wir hoffen, dass wir ihnen die Niere erhalten können. So ein Kram war da im Gerede, ja. Und dann beten wir sie nimmt Jesus an und beten für sie und es wird nicht besser. Ich kann ja nicht heilen. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Dann weiß ich nicht, warum. Auf jeden Fall ging es dann eine Woche noch länger und ich hatte wieder den Gedanken, hey, komm mal mit nach Hause, irgendwas stimmt noch nicht, komm mal mit, wieder in die Küche. Und wir beten für sie, legen die Hände auf, kommt plötzlich der Gedanke, sag mal, ich habe den Eindruck, da ist irgendwas mit deinen Verwandten, hast du denen vergeben? Ja, keine Ahnung, nicht, kein Problem. Habe ich gesagt, machen wir trotzdem. Haben angefangen dafür zu beten, sie hat uns nachgesprochen, hat ihren Verwandten vergeben, fährt nach Hause mit ihrem Auto und während sie fährt, hört sie hörbar Gottes Stimme. Hatte sie wieder ihren Termin in der Klinik, ja, hört sie Gottes Stimme im Auto, der sagt, geh nicht in die Klinik. Kein guter Ratschlag bei so einem Zustand. Was sie macht, die ist ziemlich radikal, die hat sich dann ins Bett gelegt und hat geschlafen. Und wacht nach einer Stunde auf und ihr Rücken, sagt sie, war so geschwollen und war knallrot und hätte sich angefühlt, als wenn es einen Sonnenbrand hätte. Das klingt ab, so den Laufe des Nachmittags. Und am nächsten Morgen fährt sie in die Klinik, hat sie wieder einen Termin gehabt für Dialyse. Und die sagen, wir wissen nicht, was sie machen. Also wir wissen nicht, warum sie hier sind. Ihre beiden Nieren funktionieren 100%ig. Ich habe das schriftlich von ihr. Unumstößlich. Ihr habt mir das aufgeschrieben, ihr Zeugnis. Ich weiß nicht, warum die Geschichte so gelaufen ist. Ich hätte es mir anders arrangiert. Wenn ich das Drehbuch geschrieben hätte, ich hätte ein anderes Drehbuch geschrieben, verstehst du, für diesen Film. Ich meine, ich weiß nicht warum. Aber ich habe mit dem bisschen, was ich hatte, mit diesem Halbwissen, mit diesem wenigen Kram, den ich hatte, habe ich einfach ihr gegeben, was ich hatte. Und nicht mehr. bin dabei genauso nass wie jeder andere auch. Und Jesus hatte seine souveräne Geschichte in ihrem Leben gewirkt. Die hat sich für Jesus entschieden, hat gute Beziehungen zu ihren Leuten, die ist eine Nachfolgerin Jesu geworden und hat ihr 2 neue Nieren. Das ist Jesus, der gekommen ist, damit Menschen Leben haben und es im Überfluss haben. So läuft das. Und er sucht Leute wie uns, die nicht so viel verstehen, die nicht mit allem, nicht immer alles wissen, aber die endlich mal ihren Hintern aus dem Sofa kriegen und sagen, Jesus, hier bin ich und ich mache in meiner Schwachheit, wofür du mich geschickt hast. Und ich werde den Menschen Jesus zugänglich machen. Seid mir nicht böse, ich glaube, unsere Gesellschaft hat eine Krankheit und die nennt sich Ich-Bezogenheit. Und diese Krankheit muss geheilt werden. Und die kann Jesus heilen. Wir müssen raus aus dem Ich und ich verstehe nicht, mehr in das Doing. Denn ich habe festgestellt, dass es wie bei den Leprakranken, während sie gingen, wurden sie geheilt. Und es gibt den Jesaja 58, da heißt es, wenn wir den Armen in unser Haus führen, wenn wir denen, der bloß ist, kleiden, wenn wir uns um die kümmern, wenn wir die Joche wegreißen, wenn wir aufhören, mit dem Finger zu zeigen und diese superkritischen Typen zu sein und wenn wir anfangen, die Dinge zu tun von Gott, dann heißt es in der Bibel, dann wird er unsere Gebete schnell erhören und dann wird seine Gegenwart unsere Vorhut und unsere Nachhut sein und wir werden schnell gesund werden. Das steht in Jesaja 58, weil Gott sagt, das ist ein Fasten, wie es mir gefällt. Und ich kenne ganz viele Christen, ich lebe seit meiner Geburt unter Christen. Ich bin ein Sohn von einem Gemeindeleiter und ich habe das wirklich die gesamte Breite so ein bisschen abgekriegt. Und ich sage, hey Kinder Gottes und die, die es werden wollt, kommt mal aus dem Pushen, kommt mal aus den Sesseln raus und fangt an, Jesus überall dort, wo ihr seid, in kleinen Dosen an den Menschen weiterzugeben, so wie ihr könnt. Und bittet um mehr und kämpft darum, dass er mehr Mut kriegt und mehr. Weil diese 2 Fische und 5 Brote, das ist das, was Gott uns, es ist nicht genug, dass ein Mann satt wird, versteht ihr? Es ist nicht genug, dass irgendjemand satt wird. Aber in den Händen Gottes ist es genau das, was 15.000 Leute ernährt. Mit Überfluss. Da bleiben 12 Körbe übrig. Das muss ich ja immer geben. Da bleibt ja noch von dem Kram mehr übrig, als am Anfang war. Und so ist Gott. Und so ist er in deinem Leben. Und er liebt dich. Du kannst dir nicht vorstellen, wenn du bis ans Ende des Universums denken könntest, dann musst du dir vorstellen, Gott hat noch ein 2. Universum zur Verfügung, um dich zu lieben. Der geht weit über das hinaus. Aber es blutet sein Herz für die Menschen auf diesen Straßen. Es blutet sein Herz für die Menschen, die uns umgeben. Dass wir anfangen, in der Art, wie wir sind, wie wir gemacht sind, in der Schwachheit, wie wir es haben, in diesen kleinen Schritten, die wir gehen können, dass wir anfangen, ihnen Jesus zur Verfügung zu stellen. Denn Jesus ist der Heiler. Jesus ist der Befreier. Und es ist geil, wenn die Leute gesund werden. Aber selbst wenn sie nicht gesund werden, kann Gott es benutzen. Ja? Wenn Menschen Zuwendung kriegen, wenn Menschen erleben, dass wir es ernst meinen, dann ist ihr Herz offen. Die sind gar nicht so schwierig, die Leute. Christen sind viel schwieriger, finde ich. Ich sage das mal so, nicht aus Selbstnestbeschmutzung, aber wir Christen, wir sind so manchmal verkorkst in unserem Denken. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Und wir müssen da wieder locker werden. Und ich würde sagen, wir beten jetzt einfach für jemanden. Und habt ihr ein Wort für jemanden? Dennis? Ein Tattoo, Breitseite auf dem Rücken, so ein Geweih quasi. Niemand? Unschuldig, ach du, ja? Tja. Ja, kommst du vor, geht es okay? Oder bete für meinen Freund dort, wo er ist. Wir zerren niemanden in die Gegenwart, die er nicht haben möchte. Gibt es jemanden, der Schmerzen im Moment hat? Irgendwelche Schmerzen. Du hast Schmerzen? Immer noch. Komm her, dann beten wir. Pass auf, wir machen das jetzt so. Kommst du einfach hierher? Bleib mal da. Nein, nicht zu mir. Also ich kann, Jesus heilt ja, deswegen ist das. Jetzt brauche ich jemanden, der sagt, ich bin mir nicht zustande, doof dazustehen. Okay, komm. Und jetzt spielen wir das einfach mal durch. Ah, ich spüre, ist es der Unterkiefer? Ja, ja nee, ich wusste es ja nicht vorher, dass der Unterkiefer ist, weil ich spüre ihn gerade. Also, ist ganz einfach, das ist die Ein-Finger-Methode. Du fragst, ob du deinen Finger so drauflegen kannst. Hier. Guck mal, ob du das so hinkriegst, da wo der Nervenkanal ist, ungefähr dort. Ja, ein bisschen tiefer, hier, ein bisschen mehr zu mir, da ein bisschen hoch. Ja. So. Und dann sagst du einfach, Heiliger Geist, komm. Und ich bitte dich, liebter Heiliger Geist, geh genau dorthin, wo der Schmerz ist. Sag einfach, lieber Heiliger Geist, geh genau dorthin, wo der Schmerz ist. Und jetzt übernimmst du deine Königstochterrolle und sagst, in Jesu Namen, Schmerz, geh weg. Sag es nochmal so, dass du ganz dahinter stehst. Okay, jetzt warten wir einen Moment. Also es wird, der Druck nimmt ab. Okay, cool. Wie geht's dir?
Im Moment ist es weg.
Im Moment ist es weg. Weil das hat, ich habe so gesehen, wie Gott eine Injektion da gemacht hat, ne? Das ist wie eine Schmerzspritze gewesen eben. Danke, Jesus.
Du bist schuld.
Jesus.
Ach, Jesus war das. Okay, aber durch dich. Wenn du nicht hingegangen wärst, für sie gebetet hättest, wäre das nicht passiert. Versteht ihr das? Das ist das Prinzip. Und es ist ziemlich einfach. Ich lasse mir von Gott die Stelle zeigen. Frag ihn, was willst du machen? Lass mir das zeigen, was er machen will. Und dann gehe ich hin und tue das. Frag, kann ich meinen Finger da hinlegen? Manchmal ist es der Finger, es ist immer der Finger Gottes, ja. Also so, ist einfach cool. Und dann lade ich den Heiligen Geist ein, bitte den Heiligen Geist. Ich meine, der Heilige Geist heißt ja mit Vornamen heilig, deswegen sollte man ihn auch so behandeln. Heiliger Geist, ja, bitte, geh doch mal dahin. Und das macht er. Und dann übernehme ich meine Rolle, weil ich in Jesus bin und Jesus ist in mir, übernehme ich die Rolle, die ich... Du kannst auch Jesus sagen, aber ich persönlich habe das so gelernt, dass ich den Geist Gottes, der ausgegossen ist jetzt, zu dieser Zeit auf uns alle. Ja, ja, ich tue ja im Namen Jesu dann gebieten. Ja, aber der Geist Gottes wirkt, ist der, der am Wirken ist zu dieser Zeit. Deswegen sagt ja Jesus, es ist gut, dass ich gehe, sonst könnte ich meinen Geist nicht senden. Und der Geist Gottes ist jetzt Gott auf Erden und wirkt die Dinge. Und ich nehme dann einfach meine Königsrolle an und sage im Namen Jesu links. Jetzt muss ich sagen, mach du das, wie du willst. Völlig in Ordnung. Ich nehme ja auch für mich ins Recht, dass ich es mache, wie ich will, weil ich gelernt habe, so wie Gott mir das gezeigt hat bisher. Ich bin ja auch noch ein Lerner. Da kann sein, dass ich in 2 Jahren das anders sage. Jetzt im Moment erlebe ich, dass so Gott ganz häufig so wirkt. Genauso, wie wir es gerade eben gesehen haben. Und ich möchte euch einladen, dass ihr für andere anfängt, einfach zu beten. Ihr müsst nicht meine Worte verwenden, aber das, was ich denke, ist einmal, ihr seht zwei Dinge. Ich bitte Gott, dass er wirksam ist. Und die zweite Sache ist, ich nehme meine Position ein als Königskind und sage, ich nehme das jetzt in Anspruch, dass Gott so wirkt. Warum wir diese Methode so anwenden und das noch verkürzt, ist, weil wir das auf der Straße so machen. Da sagen wir das nicht so furchtbar laut mit dem Heiligen Geist, weil die Leute kein Konzept dafür haben. Aber wir denken, genau wenn ich meinen Finger dahin gehe, mache ich das. Ich sage aber dann schon im Namen Jesus sei heil. Weil wir haben mit Menschen auf der Straße oder da, wo sie uns begegnen, wir haben nicht viel Zeit. Wir haben nicht viel, 10 Sekunden max. Also die ersten 2 Sekunden entscheiden, ob sie mitmachen oder nicht. Und 10 Sekunden, du darfst da nicht lange rummachen. Das muss schnell gehen. Und deswegen habe ich mir das angewöhnt, so zu beten, damit ich das draußen auf der Straße auch immer so tue. Man kann natürlich viel länger für Leute beten. Ich nehme mir gerne Zeit, wenn ich merke, es geht nicht weg, dann geht es halt in die Verlängerung und dann kann ich das länger machen. Aber auf der Straße will ich schnell sein. Und wir haben auf der Straße erlebt, dass Menschen, die blind sind, ihre Augen geöffnet bekommen haben. Und das macht nur Jesus, macht nicht der Teufel. Der kämpft nicht gegen sich selber. Ja? Also Jesus hat Blinden die Augen hier in Deutschland Augen geöffnet. Ja, Jesus hat Knieschmerzen natürlich jederzeit, jede Ausführung beseitigt, Rückenschmerzen, all die ganzen Dinge, die gehen alle weg, weil Gott wirklich, wirklich der Heiler ist. Mein Vorschlag ist, weil ich glaube, dass Jesus der Heiler ist, weil ich glaube, dass Jesus derjenige ist, der die Heilung verursacht, möchte ich euch jetzt einladen, euch Jesus zur Verfügung zu stellen. Ich werde jetzt den Heiligen Geist bitten, dass er überall dorthin geht. Ich werde Gott bitten, dass er seinen Geist schickt, überall die Orte, wo jetzt Krankheit ist. Und dann brauchen wir zwei Sorten von Leuten. Die eine Sorte ist, ich brauche Gebet. Die zweite Sorte, ich bin bereit, ein Finger Gottes zu sein. Können wir das machen miteinander? Einverstanden? Vater, ich bitte dich, dass du deinen Heiligen Geist jetzt sendest. Danke, dass du mächtig bist. Und lieber Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du an die Orte gehst, wo Schmerzen, Krankheiten, Lähmungen, Krebs, Knochenfäule und alles ganze Zeug ist. Und dass du jetzt Gnade schenkst, Vater, für vollständige Heilung. Amen. Also, Nummer 1, wer will Gebet? Hand hoch kurz. Okay, könnt ihr auch mal, guckt mal rum. Streckt eure Hand ruhig richtig hoch. So, okay. Du streckst auch die Hand hoch, ja, ganz genau. So, und jetzt, wer will Finger Gottes sein? Okay, ihr Finger Gottes, geht doch mal rum zu denen, die jetzt die Hand strecken. Und wenn derjenige, wenn ihr an dem kommt, der die Hand streckt, dann dürft ihr ihm seine Hand runternehmen und könnt Finger Gottes spielen. So, also eigentlich erleben wir gerade, dass Gott echt was macht. Hier ist einiges am Passieren im Raum. Ja, unser Freund hier hat gerade auch erzählt, wie das Kribbeln anfängt in seinen Beinen, was er noch nie hatte. Hey, Jesus is on the move. Wir haben ihren Bruder hier, der hat uns erzählt, wie es ihm jetzt mit seinem Asthma geht, also mit dem ausschleichenden Asthma, ja. Dass er schon die Berge hochläuft. Und Jesus heilt, befreit. Und das größte Problem, den größten Kampf hat, ist, das sind unsere Birnen. Unser Kopf ist die größte Blockade. Die zweitgrößte ist die Religiosität. Ihr müsst euch immer vorstellen, Religion ist der Versuch von Menschen, Gott zu gefallen. Und es gibt keine Religion auf dieser Erde, die Gott gefällt. Das, worüber wir reden, ist Nachfolge Jesu. Das ist was ganz anderes. Das ist keine Religion. An dem Tag, wo du Ja gesagt hast zu Jesus, ab diesem Tag gefällst du Gott ohne Einschränkung. Weil Gott außerhalb der Zeit ist. Weil er nicht in dieser Zeit lebt, sondern die Zeit eine Schöpfung ist. Das sagt uns die Bibel, es gibt ja einen letzten Tag. Wenn es einen letzten Tag gibt, es auch einen ersten Tag. Also man kann auch den Schöpfungsbericht der Zeit, kannst du in Genesis 1, Vers 3 nachlesen. Gott schuf hell und dunkel, teilte das und nannte das Tag. Das ist eigentlich die erste Einheit. Die haben wir dann unterteilt in 24 Stunden, 60 Minuten, 60 Sekunden. Aber Zeit ist Schöpfung. Zeit ist Matrix. Und wir leben alle in der Matrix. Ja? Gott lebt außerhalb der Zeit. Und der Nabelpunkt der gesamten Schöpfung, das ist das Kreuz auf Golgatha. An dem Tag ist Gericht ergangen. Und an dem Tag wurde Urteil fällt, bevor Jesus gestorben ist. Das steht in Daniel 7. Da heißt es, es wurden Throne aufgestellt, es wurden Bücher aufgetan und da wurde auch ein Buch aufgetan, da stand Reinhard Rehberg drauf. Und in diesem Buch war alles verzeichnet, was ich tue und was ich noch tun werde und was ich getan habe. Da standen alle meine Taten. Und der Himmel war bestürzt, als sie gehört haben, was für ein Typ dieser Reinhard Rehberg ist. Und die kamen zu einem einhelligen Urteil. Sie haben gesagt, der Typ muss sterben. Der verdient es nicht zu leben. Und wie das Urteil gesprochen wurde, hat Jesus seine Hand gehoben und hat gesagt, den übernehme ich. Ich sterbe seinen Tod. Und an dem Tag, wo ich mich für Jesus entschieden habe, 1900 so und so viele Jahre später, in unserer Zeitrechnung, wurde das plötzlich gültig. Und es steht in Johannes 1, Vers 12, alle, die Jesus annahmen, denen gab Gott die Vollmacht, Gottes Kind zu sein. Und in dem Moment waren alle meine Sünden gelöscht, die ich getan habe, die ich tue und die ich noch tun werde. Weil Jesus ist schon vor 1900 Jahren für alle meine Schuld gestorben, bis zum Ende meiner Tage. Jetzt keine Sorge, keine billige Gnade. Berechtigt mich das zum Sündigen? Na, bin ich wahnsinnig? Jede meiner Sünde verursacht Pein für Jesus. Und wer mutwillig sündigt, da hat Gott was gegen. Da kommst du echt ins Trudeln, da kannst du wieder rausgeworfen werden. Also nichts mutwillig sündigen. Sondern hingehen und eine Furcht davor haben, in der Gnade zu bleiben. Aber eins ist sicher, wenn ich heute im Himmel meine Stimme erhebe, dann bin ich kein kleiner Sünder, sondern dann bin ich ein Heiliger Gottes, für den Jesus sein Blut am Kreuzesstamm von Golgatha hat laufen lassen, für den er bezahlt hat. Und du bist kostbar, du bist wertvoll, du bist gerettet, du bist einzigartig und wenn du betest, hört der Himmel. Und wir müssen mal mit unserer Selbstmitleidssymphonie aufhören, dass wir arme kleine Sünderlein sind und arme Schnuggis und so weiter. Das ist alles Quatsch. Du bist ein Streitross Gottes. Du bist ein Heiliger, du bist ein Held Gottes. Und wenn du betest, bewegt sich in der unsichtbaren Welt, bewegen sich Welten, weil du betest. Und das ist das Großartige und das ist die Chance unserer Nachbarn und Kollegen und unserer Bekannten und den Menschen auf der Straße, die wir treffen, dass Jesus on Tour ist in uns. Und wenn hier jemand ist, der sein Leben Jesus nicht gegeben hat, und jetzt meine ich damit ein öffentliches Geben. Ich höre immer so, ja, du kannst ja Jesus auch im stillen Kämmerlein geben, ja, von mir aus, mach, aber in der Bibel steht nun mal drin, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Weil Jesus war auch ziemlich öffentlich nackt am Kreuz gehangen. Und wenn hier jemand ist, der sein Leben Jesus nicht gegeben hat, ich werde jetzt fragen, ob du das möchtest. Und dann erwarte ich ein bisschen Courage von dir, ein bisschen Mut. Ein bisschen Mut, dass du deine Hand hebst und sagst, ich will Jesus gehören. Weil Jesus starb für all deine Schuld am Kreuz. Und er ist bereit, aus dir einen Heiligen zu machen, in dem gleichen Moment, wo du ihn annimmst. Selbst wenn du noch Probleme hast mit deinem alten Leben, er hat keine Probleme, er weiß, wie es rauskommt. Und Vater, ich bitte dich um diese Gnade, die Gnade, dass hier der geistliche Raum offen ist, dass jemand einen Schritt machen kann auf dich zu. Vater, danke, dass du das schenkst. Und danke, dass du jetzt am Herzen arbeitest. Und dass du Mut gibst und Freude gibst. Und Heiliger Geist, danke, dass du jetzt im Herzen wirkst. Ich frage dich jetzt, ist jemand hier, der nie eine klare Entscheidung zu Jesus getroffen hat? Dann möchte ich dich bitten, dass du deine Hand jetzt hebst, so wie ich jetzt meine Hand hebe, in diesem Moment. Du musst diese Hand nicht heben, um mir einen Gefallen zu tun, du tust mir keinen Gefallen damit. Dem einzigen Menschen, dem du einen Gefallen tust, bist du dir selber. Wenn hier jemand ist, jetzt ist die Chance, hab Mut und lass dich auf Jesus ein. Wir werden gleich dann, du mit mir, einfach ein Gebet sprechen, wo du dich vollständig Jesus anvertraust. Das muss irgendwann mal in deinem Leben ganz bewusst passiert sein. Gut, ich gehe davon aus, es ist niemand da und ich werde keine extra Runde drehen. Hast es jetzt verpasst, so ein bisschen Mut zu haben. Ja? Wenn nicht, kannst du auch noch nachher zu mir kommen. Aber jemanden öffentlich machen, musst du es. Und ich sage das, ich, überall wo ich predige, frage ich immer, ob jemand Jesus geben will. Selbst wenn ich fast überzeugt bin, hier sind 112% Christen, werde ich trotzdem fragen, weil ich es Gott versprochen habe. Okay? Ich werde es tun und deswegen geht es nicht um mich, geht auch nicht um euch, geht um Jesus. Dankeschön für die Zeit, die ich mit euch verbringen durfte. Ich habe nur einen kleinen Tropfen ausdingsen können, weil mehr geht ja nicht. Aber ich weiß, dass ja Gott am Werk an euch schon lange ist und ich wünsche euch einfach so, dass ihr mutig seid und einfach die kleinen Dinge tut. Stoppe für den einen. Heidi Baker sagt mal, stop for the one. Und die hat so recht. Derjenige vor dir, der braucht jetzt eine Jesus-Begegnung. Und wenn das eine Blume ist, die du dem schenkst, ohne viele Worte, einfach Zuwendung. Ist nicht wichtig, wie tief du da reingehst. Aber tu es einfach. Deswegen steht bei uns an der Bühne, tu es einfach. Das ist einer der wichtigsten Sätze, die wir jemals gekriegt haben. Tu es einfach. Mach es nicht kompliziert. Tu es einfach. Genau. Ja, hier bin ich jetzt am Ende, glaube ich.